Beratung Plus.
Herzlich willkommen bei einem Podcast von Beratung Plus. Heute ist Lena bei mir. Hallo Lena.
Hallo.
Lena, wir stellen dich ganz kurz vor, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Wir möchten heute eine kleine Buchbesprechung machen. Aber ist vielleicht interessant zu wissen, dass du ehemalige Schülerin bist des Gymnasiums Walzerode und mittlerweile, wie lange bist du raus? Zwei Jahre.
Ja.
Ja, so wunderbar. Macht Sinn. Und dass du auch Psychologie studierst mittlerweile. Also du studierst Psychologie. Und zwar in Göttingen.
Ja.
Genau, an der PFH.
Ja.
Genau, eine private Universität. Und du bist heute hier, weil wir irgendwie mal angefangen haben, gemeinsam Bücher zu lesen. Also nicht nebeneinander auf dem Sofa, sondern jeder für sich, aber so, dass wir uns gegenseitig öfter mal Titel vorschlagen und da dann irgendwie hinterher drüber sprechen. Mhm. Genau. Der Titel, den wir heute anschauen, der heißt Kopfarbeit. Und der Autor heißt Peter Vaikuzi. Ja. Wir haben jetzt vorher das im Vorspann bei Audible dreimal gehört, um das zu üben. Genau, wir hoffen, dass wir das richtig aussprechen. Das ist ein Buch, das du vorgeschlagen hast. Mhm. Willst du ganz kurz einmal sagen, um was es da geht und wie du auf das Buch gekommen bist?
Wie ich drauf gekommen bin, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber es geht, also es ist von einem Neurochirurgen, der, ich glaube, er arbeitet an der Charité in Berlin. Mhm. Und ja, er schildert einfach seine Fallgeschichten von den Patienten. Und sehr detailliert. Also ja. Die OP-Szenarien sehr detailliert. Ja.
Genau. Wir lesen ganz viel so Titel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, so in dem Bereich ungefähr ist das, bewegt sich das. Genau, und ich war ja ein bisschen skeptisch am Anfang. Also du hattest das Buch empfohlen und dann habe ich, also bei mir ist es ja so, dass also Lena liest die Bücher tatsächlich auf Papier, wir hatten die Diskussion gerade nochmal und das geht bei mir nicht, ich höre das immer als Hörbuch. Und dann hatte ich das Hörbuch angefangen. Und gleich am Anfang spricht er ja über ärztliche Demut und wie seine Dankbarkeit, diesen Beruf ausüben zu können und so weiter. Und ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, das war so pseudo, wie soll ich sagen, so Pseudo-Demut. Ja? So nach dem Motto, er weiß, dass er jetzt sich da so ein bisschen zurückhaltend präsentieren muss.
Ich finde das so witzig.
Das ist ganz schlimm.
Weil ich hab vorhin nochmal in das Vorwort reingelesen. Mhm. Und das ist ein kleiner Absatz davon. Alles andere ist irgendwas anderes, wo schon geschildert wird von den OPs. Aber für dich war das anscheinend so schlimm, dass es das alles eingenommen hat.
Echt, ich hätte ja geschworen, dass er da irgendwie seitenlang sich ergeht dahingehend, wie dankbar er ist und wie zurückhaltend man sein muss und so weiter. Also
nee, eigentlich gar nicht.
Okay, habe ich ihm Unrecht getan. Ich habe ihm eh Unrecht getan, hat sich ja dann im weiteren Verlauf herausgestellt. Also ich habe es ja dann angefangen. Ich weiß noch, dass wir uns zwischendurch schon mal getroffen haben. Dann hast du gefragt, wie sieht's aus mit Kopfarbeit? Und dann musste ich gestehen, dass ich übers Vorwort nicht hinausgekommen bin.
Aber schon drüber gemeckert hast.
Genau. Hast du schon mal abgelästert. Aber
richtig gemeckert und dann sehe ich bei dir bei Audible die ersten 3 Minuten angefangen.
So, how dare you? Ja, genau. Also tatsächlich ist das Buch, ich habe das ja dann nochmal aufgenommen, mich mit dem auseinanderzusetzen. Und es wird ja wirklich, also ich habe ihm ja wirklich Unrecht getan. Es ist ja wirklich total faszinierend zu lesen.
Ja.
Und im weiteren Verlauf, also es geht ja nicht nur darum, irgendwie seine erfolgreichen Fälle zu präsentieren und irgendwie erfolgreiche Arbeit zu präsentieren, sondern eben durchaus auch ganz persönliche Statements von ihm, wo er zum Beispiel an einer Stelle auch sagt, dass er, wenn er dann nach Hause geht und die Patienten, die er operiert hat, aber noch nicht ansprechbar sind, also noch nicht aufgewacht sind, dass er dann total unruhig ist und überhaupt nicht schlafen kann und so, weil er immer nicht weiß, ob die jetzt zum Beispiel Beeinträchtigungen davon getragen haben oder so. Und das ist ja schon echt auch ein sehr persönlicher Einblick, den ich schon ganz gut fand. Ja. Was sind so deine, also wir haben ja irgendwie, haben wir das vorher schon festgelegt, also das Ziel ist ja so ein bisschen nur Bücher zu besprechen, die wir auch mögen, damit wir nicht so, nicht so rumlästern müssen die ganze Zeit. Gibt es eine Stelle, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ich glaube, am krassesten fand ich das mit der Wach-OP. Bei dieser, und ich glaube, das war auch die Frau, wo erst nach der Wach-OP alles in Ordnung war. Also sie konnte ganz normal sprechen, laufen, alles bewegen und so. Und ich glaube, nach 4 Tagen oder so, kurz vor Entlassung, hatte sie in der Nacht 4 epileptische Anfälle. Und danach ging nichts mehr. Und das fand ich krass. Also die hat sich auch regeneriert wieder. Die musste dann in Reha und so.
Stimmt, ja.
Aber das fand ich, glaube ich, am krassesten. Und ich fand es auch, also ich finde, warum, das ist so cool, dass es das gibt inzwischen.
Ja. Also vielleicht müssen wir ganz kurz erklären, was es ist.
Okay, ja. Soll ich?
Ja, mach mal.
Also eine Wach-OP wird am Gehirn, glaube ich, oft gemacht, wenn irgendwie so ganz empfindliche, also wenn zum Beispiel ein Tumor rausoperiert werden soll und ganz empfindliche Areale, wie zum Beispiel Sprachareal, da sehr nah dran sind, damit man während der OP immer schauen kann, ob man irgendwie in einen Bereich kommt, der, ja, wo es dann zu Ausfällen führt.
Zum Beispiel sprachrelevant sein könnte. Ja. Ja.
Und bei ihr, ich weiß es nicht mehr, war es ein, ich glaube, es war ein Tumor, der...
Kann ich jetzt nicht.
Auf jeden Fall wurde bei ihr eine Wach-OP gemacht, weil es bei ihr auch so nah am Sprachareal war. Und ich finde das so faszinierend. Also sie wurde erst in Narkose gelegt, damit das Ganze aufgeschnitten werden kann. Und am Gehirn selbst ist man ja nicht Schmerz, spürt man ja nichts. Und dann war eben auch immer ein Neuropsychologe vor Ort, der dann die ganze Zeit Sprachtests mit ihr gemacht hat. Und das fand ich so spannend, weil wirklich die ganze Zeit ihr Bilder gezeigt wurden, die sie, wo sie sagen musste, was das ist, auch in ganzen Sätzen immer antworten musste, damit die wirklich analysieren können, ob da irgendwas leicht rauszuhören ist, was schon verändert ist. Und dann, es war die ganze Zeit okay und plötzlich war eine Sache und sie konnte nicht mehr richtig sprechen. Und das,
genau.
Und 5 Minuten später war es aber wieder normal.
Ja.
Also das ist so spannend.
Ich finde es total wild, wenn man sich dieses Szenario vorstellt. Also du hast einen hochspezialisierten OP mit tonnenweise OP-Personal und Material um dich herum und deine Schädeldecke ist offen. An irgendeiner Stelle. Ja? Also die schneiden ein Stück von deinem Schädel auf, legen den freundlich zur Seite und operieren an deinem Gehirn und vor dir sitzt jemand und unterhält sich mit dir.
Ja.
Und macht Sprachtests mit dir.
Das hat er, glaube ich, auch beschrieben, dass er das so absurd findet, weil er operiert an diesem Ding rum, was dafür verantwortlich ist, dass sie da gerade sprechen kann.
Genau.
Das muss schon echt komisch sein.
Ja. Also ein total faszinierendes Bild. Er hatte ja auch diesen einen Fall mit diesem Typen, der sich dann ja auch im OP noch filmen lassen wollte selber.
Ja.
Also das ist ja auch abstrus. Also da war jemand da, der wollte sozusagen um sich selbst herum eine Dokumentation drehen.
Ja.
Und hat dann sich selbst bei seiner eigenen Hirn-OP filmen lassen und noch Regieanweisungen gegeben währenddessen.
Ja.
Und so.
Ja.
Also ich glaube, recht viel absurder kann man das Ganze irgendwie nicht gestalten. Ne?
Ja,
also
wirklich.
Das ist schon verrückt.
Aber ich kann, also der hat beschrieben, dass, also der war, ich glaube, Regisseur.
Oder
also der hat
oder
irgendwie
so Filmhochschulstudent oder irgendwie sowas.
Cooles. Irgendwie sowas. Er hatte auf jeden Fall was mit Filmen zu tun.
Mhm.
Und er meinte, für den war das logischerweise total schlimm, diesen Kontrollverlust zu erleben.
Ja.
Und durch dieses, dass er dadurch ein Projekt draus gemacht hat und das als Doku aufgenommen hat, hatte er wieder diese Kontrolle darüber.
Ja.
Das fand ich, also finde ich eigentlich total nachvollziehbar.
Ja. Er hat quasi dieses Videoprojekt als eigene Coping-Strategie benutzt, um auf seine Erkrankung irgendwie klarzukommen.
Ja,
also das
ist
so ein, das stimmt, das ist, hatte ich gar nicht mehr präsent, aber das stimmt, das sagt dann, das ist wirklich interessant zu sehen. Ja. Ich finde auch diesen ganzen Prozess des Mappings, der da beschrieben wird, das finde ich auch total faszinierend. Also
ja.
dieser Prozess, dass man vor der OP eben versucht, wie so eine Landkarte von dem individuellen Gehirn zu kriegen,
ja.
das dann operiert werden
ja.
soll, damit schon im Vorhinein klar ist, beispielsweise, wo ist jetzt zum Beispiel Sprache, ne, wo ist Motorik in diesem, also grob weiß man das ja eh, aber
ja,
dass man eben
ja.
sagt, okay, wie ist das da ausgeprägt und wie dicht ist das vielleicht auch dran an zum Beispiel einer Tumorerkrankung oder so, die dann operiert werden soll.
Ja.
Und dass sie dann ja wirklich quasi in ihrem OP, wie heißt das Ding, Mikroskop, so Daten eingespielt bekommen können, wie in so eine,
ja.
wie in so eine VR-Brille, nach dem Motto, Achtung, du kommst jetzt irgendwie dem und dem Bereich sehr nahe.
Ja.
Crazy, oder? Wenn man sich das
ja.
überlegt, was da möglich ist mit.
Ja, das ist echt, also die Technik, ich finde, man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man das noch nicht gesehen hat.
Ja.
Ich würde das richtig gerne mal sehen, weil das muss so krass sein.
Ja, das glaube ich auch.
Aber ich finde es auch lustig, dass dann wieder so ganz banale Sachen sind, wie zum Beispiel bei diesem Mapping, dass er dafür so Sticker, also so Klebchen verwendet,
ja.
mit so Ziffern drauf.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, wie klein die sein müssen. Und
ja.
also, wie das aufgebaut ist und so.
Ja. Ich fand es auch spannend, dass ganz viele Instrumente, die zum Einsatz kommen, tatsächlich auch von den Chirurgen selbst entwickelt worden sind.
Mhm.
Das beschreibt er ja auch, ich habe jetzt die Namen nicht präsent, aber er sagt, es gibt so ein paar Ikonen, auf die er immer mal wieder im Buch zu sprechen kommt, also so ganz renommierte Menschen, die also da irgendwie so Pionierarbeit geleistet haben und die auch ganz viel Instrumente entwickelt haben, aus
ja.
der, also die quasi in der, aus der Notwendigkeit der OP-Realität heraus dann Dinge entwickelt haben, die
ja.
jetzt halt quasi allgemeiner Standard sind.
Ja.
Und nicht umgekehrt, ne? Also nicht jemand, der sich überlegt, was könnte man brauchen aus der Industrie, sagt, guck mal, wir haben ein tolles neues Werkzeug. Sondern die Chirurgen treten an die Hersteller heran und sagen, ich brauche eine Zange, die
ja,
folgendes
ja.
kann, bitte.
Ja.
Ja, und da ist ja ganz, ganz viel passiert, allein durch diese Pionierarbeit.
Ja. Ja, das stimmt.
Das ist schon auch irgendwie, glaube ich, das, was er auch beschreibt im Buch, was diesen ganzen Bereich auch so spannend macht, dass diejenigen, die es betreiben, gleichzeitig dieses Feld auch sehr progressiv nach vorne bringen können.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob man das in vielen anderen Bereichen da auch so hat in dem Maß, aber das ist schon,
mhm.
das ist schon echt toll.
Ja. Ja, generell ist es ja, also, was ich da...
Oh, warte kurz. Nicht verraten, wo wir sind. Das ist eine geheime Location.
Generell, wie krass sich das weiterentwickelt hat über die Jahre
mhm.
und wie viel da auch noch kommen wird, also...
Mhm.
Das ist, glaube ich, ein Bereich, wo, weiß ich nicht, ob es Bereiche gibt, wo man noch so viel erforschen kann.
Ja, klar, weil wir immer noch ganz wenig wirklich wissen. Also wir
ja.
können, das ist ja, eigentlich ist es ja ein sehr mechanischer Vorgang, den er
mhm.
da hat. Also diese Eingriffe, da werden ja zum Beispiel dann Gefäße verödet oder so.
Ja.
Also ein Tumor wird zum Beispiel vom Blutkreislauf abgetrennt oder von der Durchblutung abgetrennt. Und wird dann herausgenommen oder auch eben verödet vor Ort oder so oder zerteilt vor Ort und dann rausgenommen. Also das ist ja schon, also wirklich ein also ganz klassischer chirurgischer Eingriff eigentlich, der dann sehr mechanisch ist letztendlich,
ja.
aber in einem Bereich, wo wir wirklich auch ganz viele Dinge mehr vermuten, als dass wir sie
ja.
wissen.
Ja.
Ja. Ich fand es auch spannend, dass es ja durchaus... Also du hast es gesagt, das ist die Charité in Berlin,
mhm.
wo ich glaube, er ist der Chef der Abteilung da irgendwie. Ne?
Das kann gut sein, ja.
Ich meine, ich hätte das so verstanden. Und da die OP-Räume sich eben ja auch auszeichnen durch eine sehr gute Ausstattung und sehr viele technische Möglichkeiten, weil die da irgendwie eben auch sich so ein bisschen drauf spezialisiert haben, dass es wirklich internationales Klientel gibt dann dort, also Patientinnen und Patienten, die da hinkommen,
ja.
eben weil zum Beispiel andere Krankenhäuser dann auch bestimmte Eingriffe ablehnen oder empfehlen, das nicht zu machen, unter
ja.
der Risikoeinschätzung mit der Ausstattung, die sie haben. Und
ja.
so, ne? Also leider muss man ja sagen, irgendwie auch im Bereich, wo du durchaus Dinge haben kannst, die jetzt zum Beispiel in Berlin operabel wären
mhm.
und vielleicht andernorts nicht operabel sind.
Ja.
Es gab da auch dieser eine Fall, weiß gar nicht, das war so eine Familie, die ausgewandert war. Weißt du zufällig noch, wohin? Die waren nämlich auch dann irgendwie zurückgekommen.
War das das mit dem Mädchen, was irgendwie querschnittsgelähmt war?
Genau.
Aber da weiß ich nicht mehr viel drüber.
Die waren irgendwie ausgewandert und dann hatten die, war das nicht sogar auch USA oder so?
Kann
Das war
sein.
irgendwie nicht so, sagen wir mal, in irgendwelche Entwicklungsländer hinein, aber das war eben da auch so, dass da ja auch schon Eingriffe vorgenommen worden sind und dann auch ja irgendwie sinnvoll und plausibel aufgrund einer ersten Diagnose, die sich ja dann aber nicht bewahrheitet hat. Also wo im Prinzip nur Symptome bearbeitet worden sind, aber nicht die Ursache bekämpft worden war.
Ja.
Und die waren ja dann auch nach Berlin gekommen, um das da machen zu lassen und um das da diagnostizieren zu lassen. Also schon echt auch wild. Ich erinnere auch diesen einen Fall, den fand ich auch sehr spannend, von dieser Person, die irgendwie, da weiß ich jetzt nicht mehr genau, was das für ein Krankheitsbild war am Ende, aber die so ganz versteckte Begleitsymptome hatte, also nicht versteckte Begleitsymptome hatte, die erkannt worden sind und wo dieser Mensch dann aufgrund glücklicher Fügung, dass also die jeweilig behandelnden Ärzte die richtigen Rückschlüsse gezogen haben, am Ende irgendwie, glaube ich, ein Tumor erkannt worden ist oder so. Aber das war sowas wie zum Beispiel starke Gewichtszunahme, irgendwie eine komische Hautfarbe oder so. Also so Geschichten, wo man jetzt gar nicht unbedingt vielleicht an einen Tumor denken würde oder sowas. Ne, oder dann auch irgendwie, dass der dann so unsportlich geworden ist und so und irgendwie so Couch-Potato-mäßig irgendwo nur noch rumlag. Und ich meine, diese Entwicklung machen ja viele andere Menschen auch durch, ohne einen Tumor zu haben. Ne? Und bei ihm war das ja dann irgendwie so, dass doch die eine, diese Dermatologin oder so, also diese eine Hautärztin doch irgendwie sagt, also irgendwie kann das nicht sein. Dass, oder irgendwie auch irgendwie sowas wie Knochendichte oder irgendwie so. Also dass irgendwas hatte er, wo sie gesagt hat, dafür sind sie eigentlich zu jung. Das dürfte ihnen eigentlich gar nicht passieren gerade. Und die doch dann irgendwie Lunte gerochen hat und gesagt, so, wir klären das jetzt mal, ob das vielleicht nicht auch ein Tumor sein könnte.
An die Geschichte kann ich mich gerade nicht erinnern.
Echt, ah, ich fand das so krass. Das war auch relativ am Ende vom Buch, glaube ich, weil das irgendwie so eine Geschichte war. Das erinnerte mich so ein bisschen an Dr. House. Weißt du, so, also man kommt mit ganz anderen Symptomen oder scheinbaren Erkrankungen irgendwo zum Arzt und dann musst du einen Arzt erwischen, der dann sagt, warte mal, ich habe da mal gelesen oder eine Software, die dann irgendwie sagt, es könnte auch das und das sein. Und dann in der Kombination von Dingen müssen die Ärzte zusammenarbeiten, die Befunde müssen irgendwie bewusst gelesen worden sein und so, bis irgendwann jemand sagt, warte mal, du hast das, das und das. Lass dich mal im MRT untersuchen. Also, ne?
Ja, total krass. Ich fand auch diese eine Geschichte von der Frau, also die hatte letztendlich auch einen Tumor. Und ich weiß gar nicht mehr genau, was der ursprüngliche Vorstellungsgrund war. Das war irgendwie, ihr Mann und ihr Sohn sind mit ihr irgendwie zum Arzt gegangen, weil sie so eine totale Charakterveränderung hatte.
Oh,
Die war
stimmt.
vorher immer total sauber und hat jeden Tag geputzt und alles.
Stimmt,
Und dann
richtig.
ist sie total nachlässig geworden
Richtig.
und auch so schlechte
Die
Laune.
hat so eine
Also,
Persönlichkeitsveränderung durchgemacht. Ja, das stimmt. Ja, das ist auch krass, ja. Dass man nicht sagt, Midlife Crisis oder so, ne? Oh, früher warst du aber jemand anders. Sondern dass die dann auch irgendwie drauf gekommen sind, dass das auch tatsächlich einen neurologischen Hintergrund haben könnte. Ne? Das war cool. Wie viele Seiten hat das Buch, wenn man jetzt das sich zu Gemüte führen wollen würde? Das ist das edle Hardcover hier. Das kauft doch kein Mensch.
Als ich das gekauft habe, da gab es noch kein
Ach
anderes.
so,
Ich habe
ich werde gleich
das
mal bei Amazon hier gucken. Aber.
ganz, ganz neu, so als es neu rauskam. Es hat 324 Seiten.
Im Hardcover, also vergesst diese Aussage, weil das kauft eh keiner. Ich gucke ganz kurz, was das im Taschenbuch ist.
Guck mal, hier steht
Sekunde.
sogar was zu deinem Bäume-Argument. CO2-Produktion. Es zieht also nicht.
Okay, also Taschenbuch-Variante kostet 14 Euro. und hat 336 Seiten.
Ja, siehst du.
Wie viel hast du eben gesagt?
324.
Okay, es ist also im Taschenbuch sogar noch länger als in der Geburtenversion.
Ja, oh nee, okay. Ich habe den Epilog vergessen. Dann sind es 331.
Aha, ja, dann ist es also doch genau identisch.
Ja, ja.
Genau. Ja, das ist logischerweise auf Deutsch, weil es ja um Berlin geht. Und ist auch Spiegel-Bestseller, ist auch, sehe ich hier gerade, mit 4,7 bewertet bei 858 Bewertungen. Da ist also, das hat tatsächlich schon eine gewisse Reichweite, finde ich ganz spannend für so einen ja doch sehr starken medizinischen Kontext.
Ja.
Aber ich finde, es ist halt auch einfach so ein total spannender Bereich, der eben auch noch so dieses Abenteuer, so,
ja,
so eine Abenteuer-Aura hat. Ne?
Ja.
Also ich glaube, der Chirurg, der irgendwie Knochenbrüche über Knochenbrüche ein Bein schreibt, genau, ein Buch schreibt, der ist vielleicht, der kann nicht so viel Aufsehen erregen, aber diese OP-Geschichten am Gehirn sind natürlich schon mit. Ich finde es eh total spannend, dass das, du hast das eben schon gesagt, dass das Gehirn selber gar keine Schmerzrezeptoren hat.
Ja, ja.
Also ein total wichtiges Organ, ne, kann selber überhaupt kein Schmerzfeedback an sich selbst schicken,
ja,
sozusagen. Alles andere tut dir weh und kann irgendwie im Gehirn Bescheid sagen, aua, ich habe mir irgendwie einen Nerv eingeklemmt oder hier ist was gebrochen oder hier ist was gerissen,
ja,
das tut weh, bitte mach was. Und dein Gehirn selber kann es nicht.
Ja, wäre eigentlich praktisch.
Wäre eigentlich schlau. Hilfe, ich habe.
Aber irgendein Grund muss es ja
was
haben, dass es nicht so ist.
Ja. Wobei wir ja Kopfschmerzen haben.
Durchaus. Ja, aber das ist ja nicht das Gehirn, was dann mir tut.
Genau, aber ich finde, also ich wusste das gar nicht, bevor ich das Buch gelesen habe.
Ich finde das immer total lustig, weil so viele, ich dachte immer, das wäre eine Metapher, dass wenn Leute irgendwie viel gelernt haben, dass sie dann Kopfschmerzen haben,
ja,
also wenn sie grübeln. Ich dachte immer, das wäre eine Metapher, aber ich kenne das nicht. Und irgendwann, so vor 2 Jahren, meinte dann mal jemand zu mir, dass sie wirklich Kopfschmerzen kriegt vom Denken.
Okay.
Also, oh Gott, so klingt jetzt, als wäre sie irgendwie...
Das klingt nicht sehr freundlich.
Nee, wenn sie viel gelernt hat oder so.
Mhm.
Und das... Aber es kann ja eigentlich nicht sein. Also wahrscheinlich liegt es irgendwie, dass man zu wenig getrunken hat oder Sauerstoffmangel oder so.
Genau. Und trotzdem ist es ja aber irgendwie so, und das, da habe ich dann auch überlegt, warum das wohl eigentlich so ist, dass du ja zum Beispiel, wenn du Kopfschmerzen hast, den Eindruck hast, es tut dir hinter der Stirn weh oder so. Also es ist ja schon so, dass dieses Schmerzempfinden nicht immer außen entlang läuft am Gehirn, sondern dass du schon denkst, so, oh, das tut irgendwie 2-3 Zentimeter hinter der Stirn beispielsweise, wäre das Schmerzzentrum.
Mhm.
Also es wird simuliert, als ob du Schmerzen im Gehirn hättest, obwohl es definitiv nicht sein kann, dass der Schmerz aus dieser Region sozusagen, dass du den dort wahrnimmst.
Aber glaubst du, dass es eine... Weil ich meine, wenn ich jetzt Schmerzen im Bein habe, dann werde ich ja die Stelle wahrscheinlich, wo der Schmerz wirklich herrührt, auch nicht komplett lokalisieren können. Also wenn ich Muskelkater habe, werde ich ja nicht genau sagen, ist der Muskel, der jetzt irgendwie wehtut, 2 Zentimeter weiter links oder rechts.
Ja, das stimmt. Da hat man natürlich noch den mechanischen Vorteil. Du kannst draufdrücken und gucken, ne, wo das Schmerzzentrum ist. Aber ich finde es trotzdem, also ich gehe ja immer davon aus, dass alles, was so im menschlichen System passiert, irgendwie sehr gut, also dass es einen sehr guten Grund dafür gibt.
Mhm.
Also nicht im Sinne von, dass das unbedingt bewusst so angelegt ist, aber dass sich das irgendwie bewährt hat und sozusagen,
ja,
die Evolution irgendwann da angekommen ist, zu sagen so, ja, das ist eine gute Idee, das,
ja,
machen wir so oder das übernehmen wir oder das setzt sich durch oder wie auch immer. Und bei so Kopfschmerzen habe ich dann an der Stelle in dem Buch auch gedacht, so, hä, ist ja irgendwie strange, dass wir dann wahrnehmen, es tut irgendwie im Gehirn weh, obwohl die Nervenenden, die das auslösen, definitiv da nicht sind, sondern irgendwo anders sein müssen.
Ja.
Ich meine, man kennt es ja auch, dass zum Beispiel so Schmerzen ausstrahlen entlang von Nervenbahnen. Ne? Also dass du zum Beispiel, wenn du dir im Rücken was einklemmst, dass es auch in der Brust wehtun kann oder so zum Beispiel. Ne? Ja. Das kennt man schon auch. Aber da habe ich dann irgendwie gedacht, okay, also erstens, warum ist es so, dass das Gehirn nicht bei sich selbst Bescheid sagen kann, dass es irgendwie einen Defekt hat? Und zweitens, warum dann irgendwie irgendwelche Nervenenden so den Schmerz so ins Gehirn hinein simulieren lassen? Habe ich so spontan keine gute Antwort drauf gefunden.
Ne? Nee, also warum man keinen Schmerz empfindet, weiß ich auch nicht. Also was das für einen Zweck haben soll. Würde mich aber auch mal interessieren, ob man das überhaupt schon weiß. Oder ob es da Theorien zu gibt.
Schreib mal dem Herrn Doktor an.
Mach ich.
Das finde ich übrigens auch spannend. Da wäre ich nämlich jetzt auch gar nicht so unbedingt von ausgegangen, dass er ja auch an mehreren Stellen darüber spricht, was Menschen ihm für E-Mails schicken. Und dass er relativ viel Zeit, der scheinbar damit verbringt, auch sich durchaus mit seinen E-Mails auseinanderzusetzen.
Du meinst nach den OPs, also von Leuten, die...
Genau, oder auch vorher, dass sie sagen, ne, also das und wir haben die und die Diagnose gekriegt oder so. Wir würden uns gerne vorstellen. Ich hätte irgendwie auf jeden Fall erwartet, dass dieser Mensch ein Sekretariat hat und 5 Leute um sich herum, die seine E-Mails lesen und nicht er selber tatsächlich in die Situation kommt, dass er seine eigenen E-Mails lesen muss. Aber er tut es scheinbar.
Ja, er ist ja nicht so arrogant, wie du behauptet hast.
Ja, er ist gar nicht genau, ja. Ja. Was ich auch schön finde und was ich dann irgendwie, also was ich toll fand, weil ich finde, da ist diese Profession einfach sehr weit, ist dieser Gedanke des sich gegenseitig Austauschens, sich Besuchens.
Ja, ja.
Gemeinsame Kongresse machen, Know-how weitergeben, dass er, wenn er einen Fall hat, wo er sich unsicher ist, einen Kollegen anruft und der sagt, ja, du pass auf, ich habe eine Idee, mach das so und so, kriegst du hin. Das finde ich super.
Ja.
Ja, weil das, glaube ich, in vielen Bereichen sehr sinnvoll wäre, ne, auch jetzt gerade, wenn ich zum Beispiel den Lehrberuf da so ein bisschen reflektiere. Und da ganz... Also da gibt es schon auch Austausch, aber nicht mit derselben Selbstverständlichkeit. Mhm. Und nicht mit demselben klaren Ziel zu sagen, okay, es kann einfach sein, dass das jemand anders jetzt gerade viel besser hinkriegt. Ja. Und ich glaube, also da so kollegialer, gemeinsamer Austausch zum Unterrichtsgeschehen zum Beispiel, das könnte viel mehr sein und Best Practices könnten sich viel mehr irgendwie verbreiten und könnten viel mehr kommuniziert werden. Nicht, dass es nicht stattfindet, aber ich habe schon den Eindruck, dass die da irgendwie mit einer anderen Selbstverständlichkeit dabei waren.
Ja, ich fand, bei dieser Wach-OP hat man das auch gut gesehen, weil da waren wirklich, da war also der Neurochirurg, Anästhesisten natürlich, aber auch Neuropsychologen, Linguisten, glaube ich sogar.
Ja.
Also total viele verschiedene Berufsrichtungen,
genau,
die da zusammengearbeitet haben.
Und die ja sich auch treffen vor der OP.
Ja.
Ne, und sagen, okay, dieses multiprofessionale, professionelle, also diese aus verschiedenen Fachrichtungen zusammengesetzten Teams treten vor der OP zusammen und überlegen gemeinsam, zum Beispiel auch entlang der Mapping-Ergebnisse,
ja,
welchen Weg wählen sie, wie muss der Patient gelagert sein und so weiter, damit ganz viele Köpfe darüber nachdenken,
ja,
was ist der Weg, der da am meisten Erfolg verspricht.
Das fand ich auch total spannend, dass das so, also der Prozess des Plans, wie die das wirklich so bis in jedes Detail planen. Ich finde, da hat man irgendwie gar keine Vorstellung von, aber dass die da wirklich so Tage vorher irgendwie jedes Detail einfach, also es ist so ein bisschen wie so eine Straße auch irgendwie, die man so abfährt, finde ich. Also es hat gar nicht so viel, es hat sowas ganz Mechanisches, finde ich.
Genau.
Und Praktisches.
Genau. Das ist, glaube ich, das ist so eine ganz faszinierende Überschneidung zwischen absoluter Hightech und totaler Spitzenmedizin.
Ja.
Und dann letztendlich aber muss einer mit der Zange da durch.
Ja, ja, ja.
Und aber millimetergenau am besten. Ne? Und irgendwie die Gefäße gut im Blick und muss auf Blutungen reagieren etc. Also ganz tatsächlich dann, wie du sagst, ganz mechanisch. Oha. Na gut, es klingelt. Wir sind auch schon gleich eine halbe Stunde dabei. Also da wir nur über Bücher sprechen, die wir auf jeden Fall empfehlen, also natürlich eine Empfehlung.
Ja, definitiv.
Sehr spannende Angelegenheit, ob jetzt als Hörbuch oder als Printversion.
Der Vorteil beim Buch ist, es gibt Bilder. Bilder und die sind tatsächlich sehr gut. Weil da kann man, also er spricht ja auch von dieser Mayfield-Klemme.
Ja.
Das ist so eine Klemme mit so drei Zacken irgendwie, die man dann in den Kopf gebohrt bekommt.
Mhm. So um den Kopf zu fixieren, vielleicht ganz kurz zur Erklärung.
Genau. Mhm. Und da gibt es auch irgendwie so verschiedene Lagerungsmöglichkeiten. Mhm. Und das fand ich also total absurd irgendwie, wie der Kopf und der Körper in eine ganz komische Position gedreht werden und das dann fixiert wird. Und das fand ich sehr praktisch, dass das da mal aufgemalt wurde. Das hat man beim Hörbuch natürlich nicht.
Das stimmt. Der Eindruck fehlt. Das Hörbuch hat auch 12 Stunden 30 Laufzeit. Also das ist schon auch recht umfangreich für so ein Hörbuch. Wobei man natürlich die Geschwindigkeit erhöhen kann etc. Aber das stimmt. Also die Abbildungen fehlen. Ich habe es gerade auch eben nebenbei nochmal geschaut. Es gibt jetzt leider an der Stelle auch kein Begleit-PDF. Manchmal gibt es das. Dass dann also wichtige Grafiken, Schaubilder, Fotos etc., die werden dann als Begleit-PDF noch mitgeliefert, damit man sich es dann trotzdem anschauen kann. Aber an der Stelle war das jetzt nicht so.
Ja.
Gut.
Also Buch ist die bessere Wahl.
Ja, ich glaube, dieses Thema wird uns begleiten. Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, habe mich gefreut.
Und wir haben auch schon gesagt, wir müssen auf jeden Fall auch über den unsichtbaren Apfel sprechen, bei Gelegenheit mal. Weil der unsichtbare Apfel war unser Einstiegsbuch damals, glaube ich.
Ja.
Ne? Das hattest du mir damals empfohlen. Ich habe gefühlt 6 Monate gebraucht, um die...
Länger. Das ist, glaube ich, 1-2 Jahre.
Wirklich. Nein, nein, das ist jetzt auch
Ewigkeiten, ja.
Also ich habe sehr lange gebraucht, um das zu lesen, obwohl es ein wirklich sehr kleines Büchlein ist eigentlich.
Ja.
Auch in sehr kompakter Druckform. Und
ja.
Das nehmen wir uns dann das nächste Mal vor.
Ja.
Alles klar. Bis dann erstmal.
Beratung Plus.